Herr Welzer, wir haben in den letzten Wochen ein paar Mal eine Debatte gehört darüber, ob es Privilegien für Geimpfte geben soll. Die australische Fluglinie Qantas prüft das ja, Israel plant das, unter anderem hat unser Außenminister Heiko Maas das auch vorgeschlagen. Was denken wir darüber?
Wir denken darüber, dass es zunächst mal erstmal eine der üblichen Wahlkampfmanöver von der SPD ist, die ja nun den Wahlkampf schon angefangen hat, als Lars Klingbeil den Gesundheitsminister angemacht hat und von Impfchaos geredet hat, warum der Außenminister qua Amt sich jetzt um solche Fragen wie eine mögliche Befreiung von Einschränkungen für Geimpfte kümmert, ist ja erstmal ein ungelöstes Rätsel der Menschheit. Das ist ja nun nicht sein Ding.
Ich meine, es kann ja zum Beispiel daran liegen, dass Länder wie Israel das so ein Stück weit schon angekündigt haben. Also vielleicht wächst der Druck, weil man das im Ausland ein Stück beobachtet.
Glaube ich. Ich sehe das nicht so positiv. Ich sehe das wirklich als ein Wahlkampfmanöver. Und es ist natürlich ganz zweifellos, so wenig wie ich mich dann juristisch, verfassungsrechtlich auskenne, nehme ich aber an, dass Maas recht hat, dass wenn es keinen, wie soll man sagen, sachlichen Grund für eine Grundrechtseinschränkung gibt, man gewissermaßen ja sozusagen den alten Zustand herstellt für die Betroffenen. Das ist sicherlich richtig. Ich sehe nur ein extremes Problem mit sozialer Gerechtigkeit. Also wenn jetzt die Personengruppen, die schon das Privileg haben, als erste geimpft zu sein, dann das nächste Privileg bekommen, beim Italiener rumzusitzen und lecker zu essen und zu trinken. Und die anderen Gruppen stehen sozusagen, mir fällt immer dieses Schildchen ein, was für Hunde gilt. Wir müssen leider draußen bleiben, stehen dann da draußen und die Rentner feiern. Das finde ich eine hochproblematische Angelegenheit.
Ich finde den Vorschlag auch problematisch. Und zwar kenne ich auch das juristische Argument, dass man sagt, man kann weitere Einschränkungen nicht legitimieren, wenn man ausschließen kann, dass eine Gefährdung im Prinzip nach der Impfung vorliegt. Das ist ja erstmal ein medizinischer Sachverhalt, der noch nicht endgültig geklärt ist, auch bei verschiedenen Mutationen. Aber selbst wenn es so wäre, halte ich das nicht mal ja, juristisch vielleicht im geklärten Sinne für korrekt, aber ich glaube, dass der Sachverhalt gar nicht so eng bemessen ist. Nämlich zu glauben, dass es nur darum geht, der Geimpfte kann keinen mehr anstecken. Ich glaube, dass das ein zu eng gefasstes Fenster ist. Ich glaube, der Akt ist eigentlich viel größer, nämlich, dass ich dann erst solidarisch mit der Gruppe gegen diese große Pandemie ankämpfen kann, wenn ich mich als Teil davon fühle. Und ich glaube, dass das im Grunde der viel größere Kontext ist. Und genau auf Basis dieser Einordnung würde ich eigentlich eben auch sagen, dass ich es für falsch halten würde, die Privilegien Gesetz denn treu. Also ich glaube sowieso nicht, dass die Situation es hergibt erstmal, dass es mit der Langsamkeit und die Restaurantsicht ist so, das glaube ich erstmal gar nicht. Ich glaube gar nicht, dass es eine praktische Debatte ist. Aber selbst wenn es so wäre, hielte ich es auch für falsch, weil ich glaube, dass die Solidarität der anderen dann bröckelt, wenn man sie so auf gewisse Art und Weise ja provozieren würde.
Ja, also das teile ich. Das macht ja übrigens ein viel größeres Fass auf. Also es gab ja in der letzten Frankfurter Sonntagszeitung ein interessantes Interview mit Rahel Yeggi, die ja auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass diese Pandemie erst bewältigt ist, wenn sie global bewältigt ist. Und wir haben ja sozusagen im globalen Maßstab eine Vergrößerung des Maas'schen Problems. Wenn man sagt, wer sind denn dann die Privilegierten dieser Erde? Und die können sozusagen dann versuchen, wieder alles loszurocken. Aber virologisch betrachtet, epidemiologisch betrachtet, richtiger gesagt, ist natürlich der Pandemiebekämpfung kein Dienst getan, wenn sozusagen schon bestimmte Personengruppen safe sind. Ja, und da taucht das Problem ja nochmal viel größer auf. Und ich weiß gar nicht, ob das nicht am Ende sogar irgendwelche völkerrechtlichen Fragestellungen oder sowas aufwirft. Keine Ahnung, ist ja reiner Spekulatius. Aber ich finde diese Perspektive, dass wir es mit einem globalen Problem zu tun haben und insofern diese Bewältigung nicht abgeschlossen ist, bevor es global gelöst ist, finde ich eigentlich mindestens mal diskussionswürdig als Punkt, ja.
Was wäre denn, wenn jetzt beispielsweise die USA, Kanada oder andere Länder sagen würden, bei uns darf man erst einreisen, wenn man geimpft ist? Sollte die Bundesregierung sich dann in bilateralen Angelegenheiten dafür stark machen, dass das keine Regel sein soll, die weltweit gilt, oder muss man das dann akzeptieren?
Na, ich glaube, die Zukunft wird so sein, dass es pragmatisch gelöst wird. Ganz sicher wird es solche Regelungen geben von Fluggesellschaften, von Verkehrsunternehmen, von Reisebüros, von Staaten. Die können ja souverän entscheiden, was sind die Bedingungen, um hier einzureisen. Und dann wird es gewissermaßen Raum greifen als eine Praxis. Und ich glaube nicht, dass man sich sozusagen mit einer nationalstaatlichen Politik irgendwie dagegen stellen können wird. Aber das Interessante bei dieser Geschichte ist ja, dass diese ganze Verspannung, die da entsteht, ja zeigt, mit welch einem neuartigen Phänomen wir das zu tun haben. Das kennen wir ja alles nicht, sowas.
Ich habe noch eine andere Frage, über die ich nachdenke, und zwar, tut man sich überhaupt einen Gefallen, indem man zum Beispiel ankündigt, die Geimpften bekommen Privilegien? Also ist das eigentlich ein Support der Impfkampagne, weil die Menschen dann denken, okay, dann lasse ich mich impfen, oder beschädigt man die Kampagne eigentlich eher damit? Weil ich das Gefühl habe, man beschädigt sie eher damit.
Ich meine auch, dass man sie beschädigt, weil das große Narrativ der Corona-Bekämpfung ist ja, wir sind solidarisch miteinander, wir müssen alle füreinander Verantwortung tragen und so weiter, was diese Textbausteine sind. Und wenn ich in dem Augenblick, und deshalb finde ich das von dem Maß echt so infam, in dem Augenblick, wo jetzt mal gerade ein 80stel der Bevölkerung geimpft ist, diese ohne irgendeine Not, ohne dass eine Forderung von Seiten der Bevölkerung gestellt worden wäre, dieses Fass aufmache und sage, die Geimpften müssen aber freigestellt werden von Einschränkungen, da unterminiere ich ja diese Solidarität und das Verantwortung tragen.
Das ist so ein federleichtes Manöver, die mit Egoismen dann zu locken, ein Stück weit.
Ja, und das finde ich, ich fand schon die Nummer gegen Spahn von Seiten der SPD echt infam. Und das ist eigentlich genau das Gleiche, dass man hier sieht, okay, wir haben ja eine Bevölkerung, eine Mehrheitsbevölkerung, die ist total vernünftig. Ja, die lässt sich auch gerne mit guten Argumenten überzeugen. Die lässt sich auch von Transparenz überzeugen und die sagt, okay, wenn der Scheiß so ist, dann müssen wir das machen. Nur, wenn man dann also anlasslos um die Ecke kommt und sagt der Gesundheitsminister, der ja übrigens im selben Kabinett sitzt wie diejenigen, die das dann sagen, hat hier versagt und ein Chaos produziert oder sonst was, dann gießt man ja wirklich irgendwie Spaltmaterial in die öffentliche Debattenkultur hinein. Und das finde ich verwerflich. Das finde ich in der augenblicklichen Situation wirklich moralisch extrem verwerflich. Und damit ist ja auch außer dem Spekulieren auf Wählerstimmen überhaupt niemandem gedient. Und dasselbe ist es meines Erachtens nach mit dem Maß, weil das ist der Appell an die Rentnerstimmen. Ja, weil außer den Rentnern wählt die Partei ja sowieso keiner mehr. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Aber das ist so durchschaubar und ich finde das so unangenehm.
Ich habe das Argument natürlich gehört, dass man auch deswegen den Geimpften die Privilegien zurückgeben soll, damit je früher natürlich die Gastronomen und der Einzelhandel wieder öffnen kann, ein Stück weit. Ist das eine praktische Idee, weil ich das total für realitätsfern halte, dass jetzt auch, wenn es gegen Frühling geht, der Einzelhandel nur überlebt, weil die Rentner dort mal kurz spazieren gehen?
Na, die müssen ja ihre schlammfarbenen Westen kaufen und diese Mephisto-Schuhe und sowas. Ich habe ja auch die Verschwörungstheorie, dass wenn man irgendwie 65 wird, man einen Brief bekommt, wo so eine Bekleidungsliste drin ist, was man dann anziehen muss und so. Und dass man dann auch Kreuzfahrten buchen muss und diese ganzen Dinge. Also, aber ja, ich glaube, das sind alles an den Haaren herbeigezogene Argumente. Ich würde nochmal drauf zurückkommen. Also wenn es eigentlich stimmt, dass die Bewältigung einer solchen Krise am Ende einer Frage von gesellschaftlicher Verantwortung, das heißt auch individueller Verantwortung, die dann generalisiert wird, wenn das die Frage ist, dann muss ich doch aus politischer Sicht alles dafür tun, dass die Leute sich gut dabei fühlen, wenn sie verantwortlich handeln. Ja? Und dann kann ich mit solchen Argumenten überhaupt nicht um die Ecke kommen.
Und vor allem in einer Zeit, in der wir mit dieser 15-Kilometer-Regel und mit der aktuellen Debatte um den Super-Lockdown ja eigentlich eine viel ernstere Situation noch haben und dieses Anlocken über eine Lockerung ja im Prinzip gar nichts gerade zur Sache tut.
Ja, das tut überhaupt nichts zur Sache. Ja. Also wenn man das jetzt noch auf den Punkt bringt, ist es ja geradezu obszön, ja, wenn wir 1.000 oder mehr Tote pro Tag haben, Klammer auf, mehr als in den USA relativ gesehen, dann mit solchen, wie soll man sagen, wohlfeilen, nicht zu Ende gedachten, aber absichtsvollen Vorschlägen um die Ecke zu kommen, das finde ich, hat einen schlechten Geruch. Also ich finde das richtig und fand eben diese Klingbeil-Nummer mit dem Impfchaos, ich finde das richtig unangenehm. Es hat sowas wie einen politischen Geruch, der unangenehm riecht. Das ist nicht schön, sowas, finde ich.
Ich finde Ihr Argument schon überzeugend, dass es natürlich mit diesem Narrativ von gemeinsam schaffen bricht, weil es dann auf einmal geht, du als Individuum könntest einen Vorteil haben, bitte lass dich impfen. Das unterläuft ja im Prinzip die große Kampagne, nicht nur die große Anstrengung gegen Corona, sondern auch die Kampagne fürs Impfen selbst, weil man eigentlich gerade da, weil es ja auch viele Kritiker und Skeptiker gibt, das ein Stück weit fadenscheinig versucht irgendwie zu lösen, statt Leute eben mit Argumenten und irgendwie wissenschaftlicher Transparenz zu überzeugen.
Ja, und da es nun objektiv auch so ist, dass sich nicht jeder impfen lassen kann erstmal, sondern dass es ja eine Priorisierung gibt, die aus Gründen vorgenommen worden ist und über die man vielleicht streiten könnte, aber es ist ja klar, dass es eine Priorisierung geben muss, weil man kann nicht 80 Millionen Leute auf einen Schlag impfen, dann ist das natürlich umso schlimmer, weil ja große Prozentzahlen der Menschen, und ich gehöre dazu, eigentlich scharf drauf wären, sich so schnell wie möglich impfen zu lassen. Okay, aber da muss man warten. Das sieht man auch ein. Es gibt Gründe dafür, ist völlig okay. Da muss man warten. Aber dann noch unter die Nase gerieben zu kriegen, dass diejenigen, die das Glück gehabt haben, sich schon mal prioritär impfen zu lassen, dann auch noch die von den Einschränkungen befreit werden, die diejenigen, die das Privileg nicht haben, dann noch länger ertragen müssen. Das ist doch... Also ich meine, war nicht diese Partei die Partei der Solidarität? War das nicht irgendwie das große Ding der Arbeiterbewegung? Solidarität ist nicht dieser Begriff genau dort historisch situiert. Und deshalb finde ich, also das macht mir dieses Geruchsgefühl so.
Dann gibt es doch noch diese zusätzliche Diskrepanz, dass gerade die eher Kranken, die eher Alten, die zuerst geimpft werden, ja wahrscheinlich gar nicht so super scharf darauf sind, in irgendwelchen Bars und Restaurants zu sitzen, während die 18-, 19-Jährigen, die eigentlich ihr ganzes Studentenleben jetzt doch wieder im Kinderzimmer sitzen, die bis mindestens Oktober scheinbar doch warten müssen.
Ja, das ist halt,
das heißt, deren Lebenswirklichkeit ist doch auch noch mal ein Stück weit, wenn man das altersmäßig runterbrechen kann, mit der Sehnsucht nach Ausgang noch mal anders verknüpft.
Ja, es ist halt sozusagen wirklich eine Schraube weitergedrehte Generationenungerechtigkeit. Das muss man einfach auch so sehen, weil natürlich die eingeschränkten Gruppen werden weiterhin die Jüngeren sein, immer weiter nach unten dekliniert. Und es gab ja jetzt, besonders in der ersten Welle der Pandemie, auch das Argument, dass wenn jetzt die Jungen sich solidarisch mit den vulnerablen Gruppen zeigen, und das dachte man damals ja, dass das die Älteren sind, dann müsste man hinterher auch nochmal eine andere Diskussion über die Bekämpfung des Klimawandels zeigen, weil da müssen die Älteren sich solidarisch mit den Jüngeren zeigen, weil es ist ja ihre Zukunft, die gerade klimapolitisch versaut wird. Und das Argument ist ja sowieso längst vergessen, und wir wissen ja, dass die Kids jetzt diejenigen sind, die kein vernünftiges Abitur machen können, die keine Reise nach dem Abi machen können, die kein Auslandsstudium machen können, die kein Work and Travel machen können, die keine Partys machen können und so weiter und so weiter. Und dann hat man so das Gefühl, aha, es sind ja jetzt nicht nur die 90-Jährigen in den Altersheimen, sondern es sind ja dann auch die fitten Best-Ager, die als nächste Gruppe drankommen, sprich die fitten 70-Jährigen, ja, die noch durchaus die Sau rauslassen können und sowas, und die dürfen dann schon mal befreit sein, während diejenigen, die jetzt bis Weihnachten in Klassenzimmern mit Lüftungsmanagement frieren durften und keinen anständigen Unterricht, ja, die dürfen dann auch mal im Herbst mal wieder ein Eis essen gehen. Also das ist schon ein starkes Stück. Ja.
Wie wird es denn jetzt am wahrscheinlichsten?
Also ich würde ja in unserer gegenwärtigen Situation überhaupt nicht mehr eine Aussage machen, was am wahrscheinlichsten ist, weil wir wissen heute ja nicht, worüber wir in 4 Wochen reden im Zusammenhang der Pandemie.
Aber glauben Sie, dass es einen Zeitpunkt gibt, an dem diese Debatte der Privilegien für Geimpfte noch einmal mit einem gesellschaftlichen Boden noch mal zurückkommt, weil es dann eine praktische Situation geben könnte, in der es gefordert werden könnte?
Ja, ich bin ich sogar ganz sicher, dass das passiert. Also wenn zum Beispiel Fluggesellschaften Entscheidungen treffen oder wer auch immer, dann wird das automatisch kommen. Aber ja, ich glaube, das ist dann ein objektives Dilemma, weil es juristisch wahrscheinlich so sein muss, dass man die Einschränkungen aufheben muss, immer vorausgesetzt, die Leute sind nicht mehr ansteckend. Aber von der politischen Hygiene und Kultur her, das ein Riesenproblem aufwirft. Und ich fürchte, dass wir in diesem Wahljahr eine ganze Kollektion solcher dilematischen Geschichten haben werden. Also das macht mich auch etwas nicht so hoffnungsfroh, was dieses Wahljahr angeht, was da alles noch so kommt.